Hallo und herzlich willkommen bei...
Ja, pass im Mund.
Ich weiß. Title of your sex tape.
Oh mein Gott. Oh, was ist denn das für ein... Ja, dafür esse ich den jetzt nicht.
So. Bist du dir da sicher?
Ja.
Okay.
Hallo und herzlich willkommen bei...
Enigma.
So läuft's richtig.
Das sagst du so.
Und so.
Und so und so und so.
Gut. Der Graf ist heute auch wieder dabei. Genau. Ich bin übrigens Chrissy mit merkwürdigen Empfindungen.
Und ich bin Cory.
Mit anscheinend nicht so merkwürdigen Empfindungen.
Na, das weiß man ja nicht so genau, ne?
Aber die reden wir nicht. Das sagt auch der Graf.
Der Graf.
Nein, das sage ich jetzt nicht, weil ich dann nämlich wieder zu hören kriege. Title of your sex tape.
Warst du so? Ich bin still.
Ich habe nur gesagt, ich fummel die ganze Zeit an ihm rum. Und sie wird ganz rot im Gesicht.
Ich beiß mir wirklich doll auf die Lippen, da nichts zu sagen.
Okay, ich gehe noch einen Schritt weiter. Er ist so klein und griffig.
Du machst es mir einfach auch wirklich nicht leicht heute. Wenn du willst, dass ich platze, dann gelingt dir das.
So.
Ja, sollen wir nochmal richtig anfangen?
Ich war albern heute, denn ich kann ja kürzen.
Okay.
Also wir haben schon gesagt, wer wir sind und was wir machen. Und wahrscheinlich werden wir auch heute noch ein Thema bekommen.
Du, Chrissy, du.
Ja, du, Cori, du.
Ich habe deine Lieblingsthemen heute mitgebracht.
Ungelöster Mordfall.
Yeah. Der Kandidat hat 100 Punkte.
Da kann man auch mal klatschen.
Absolut.
Title of your Sextape.
Jetzt ist Schluss.
Okay.
Hier geht es um einen ernstzunehmenden, vielleicht Mordfall, von dem ich dir jetzt erzählen will.
Moment, vielleicht Mordfall. Erzählen.
Also, wenn du dich daran erinnerst, in unserer Valentinsfolge ging es ja so um ein kleines Mobster-Massaker.
Ja.
Also, dementsprechend, weil wir ja gesagt hatten, dass wir das eigentlich ganz spannend fanden, habe ich jetzt aber noch nicht zur Historie der Mafia oder Mobster irgendwie rausgesucht, aber ich habe einen weiteren Mobster-Mord dabei. Mhm. Und zwar geht es hier um Jimmy Hoffa.
Jimmy Hoffa. Amerikaner?
Ja.
Chicago?
Nein.
L.A.?
Ehrlich gesagt?
New York. Texas. Massaker, Chainsaw.
Gib noch mal weitere große Städte.
Vor allem, ich habe erst drei Städte genannt und dann einen Staat. Ist dir das gefallen?
Bleib mal in Michigan.
Michigan.
Nicht Chicago. The real Slim Shady.
Detroit.
There you go. Ja, wir sind in Detroit.
Ja.
Genau. Und zwar geht's um, ich finde es sehr witzig, den ganzen Namen ist James, Abkürzung Jimmy, Riddle Hoffa. Und sein Tod ist auch wirklich ein Riddle.
Hat er den zweiten Namen von seinen Eltern gekriegt oder wurde ihm der gegeben als Mobster-Name oder so?
Ich habe mich nicht mit seiner Biografie auseinandergesetzt, sondern mit seinem Ableben. Dementsprechend kann ich dir die Namensgebung nicht sagen. Ich kann dir aber sagen, dass er 1913 in Indiana, geboren wurde und am 30. Juli 1975 verschwunden ist und am 30. Juli 1982 für tot erklärt wurde.
Also war der 62, als er verschwunden ist?
Ja.
Okay. 62.
62.
Gut.
Mhm. Jetzt erzähle ich dir ein bisschen was zum Leben von Jimmy Hoffa.
Ja. Aber nicht, wo er seinen zweiten Namen her hat.
Nein, so weit geht's jetzt auch nicht. Ich wollte hier keinen 3-Stunden-Podcast draus machen. Es gibt hier nur die harten Fakten, die relevant sind. Genau, und zwar Jimmy Hoffa ist bekannt geworden als Gewerkschaftsführer der Teamster-Gewerkschaft, also die für die Fernfahrer zuständig ist und hat deswegen Bekanntheit erlangt. Was wollte ich eigentlich dazu sagen gerade?
Ergriffen.
Nee, das war auch nicht das Wort. Egal. Auf jeden Fall hat er Bekanntheit erlangt dadurch, dass er zu der amerikanischen Cosa Nostra, also die italienischen Mafia, Verbindung hatte, die witzigerweise übrigens immer nicht so unbekannt sind. Ich weiß immer gar nicht, wie die Mafia das hingekriegt hat in den früheren Zeiten, dass die offensichtlich immer Verbindungen hatten zur Politik und so und dass das dann immer so toleriert wurde. Das finde ich wirklich faszinierend.
Ich glaube, das wurde weniger toleriert als mehr vielleicht auch resigniert akzeptiert, weil bevor die richtig groß geworden sind, hatten die schon so ein Netz aufgebaut, weißt du, dass du dann halt nicht mehr gegen angehen oder nicht mehr einfach so pauschal sagen konntest, wir machen jetzt euch alle platt, sondern dass du dann immer nur so Zellen, einzelne vielleicht aufheben konntest, aber nicht wirklich das ganze Ding platt machen konntest.
Okay, kommen wir zurück zu Jimmy Hoffa.
Ja.
Der gute Herr ist 1936, also er hat schon ein bisschen gearbeitet, ne, war ja schon ein bisschen älter, 36, dann Gewerkschaftsführer geworden von der Teamster-Gewerkschaft, das habe ich ja gerade schon erzählt.
23 war er.
Ja, in Detroit.
Ich versuche das gerade im Kopf rechnen, Hammer, okay. Oder?
Also ich weiß nicht, ob das Alter in irgendeiner Art und Weise relevant ist, aber wenn dir das hilft, diesem Fall zu folgen, be my guest.
Ja.
Also er hat gearbeitet und hatte sich in Gewerkschaftskreisen schon einen Namen gemacht und ist dann 1936 zur der Teamster-Gewerkschaft gewechselt, die ja für Transportmitarbeiter, wie gesagt, war in Detroit. Und ihm wurde die Ortszelle Local 299, also 299, unterstellt. Er hatte da auch schon erste Bekanntschaft gemacht, muss man sagen. Mit, also das ging ja sehr heiß hoch, ne, mit Streikbrechern und so. Das mit den Gewerkschaften, das ist ja auch in den USA immer noch so ein, das ist ja was ganz anderes als bei uns.
Ja.
Also es ist ja auch sehr physisch. Und bereits im ersten Jahr seiner Tätigkeit wurde Hoffer 24 Mal von Polizisten oder Streikbrechern körperlich angegriffen.
24 Mal?
Im ersten Jahr. Das ging so weit, dass er vermutlich auch eine reale Angst in Bezug auf Autobomben hatte.
Oh.
Und immer in sein Auto eingestiegen ist, indem er die Tür offen gelassen hat und ein Bein draußen war, als das Auto angelassen hat. Denn wenn es explodiert, die Wahrscheinlichkeit dann größer ist, dass er aus dem Auto rausgeschleudert wird,
oh, krass,
um zu überleben.
Oh krass.
Ja, es ging heiß her.
Also stell dir mal vor, ein Leben zu führen, in dem du konstant die Angst hast, dass eine Autobombe in deinem Auto ist.
Mhm.
Was ist das für ein Leben? Das ist doch gruselig,
schön, ne?
Der arme Kerl. Aber er ist wahrscheinlich ein Schurke. Ist wieder ein Schurke? Ich will nicht
vorgreifen. Das gleich herausfinden.
Erzähl mal weiter.
Genau. Jetzt kann man sich natürlich ein bisschen fragen, oh, das ist übrigens gar nicht Costa Nostra gewesen, sondern Cosa Nostra.
Cosa Nostra.
Oh, ich habe es falsch gelesen. Cosa Nostra.
Pater Nostra.
Cosa Nostra.
Pater Nostra ist nämlich unser Vater.
Was ist dann Cosa?
Cosa... Jetzt muss ich doch nachgucken.
Siehste, wusste ich doch.
Italienisch für unsere Sache.
Ah.
Cosa Nostra. Ja, okay. Sizilianisch. Sicilian. Ich fand das nur sehr spannend, weil das auf Englisch
ist. Ja.
Sicilian.
Sicily.
Sicily. Franz. Sissi.
So, Cosa Nostra. Mhm. Jetzt kann man sich ja ein bisschen fragen, wie kam diese Verbindung zustande? Weil wenn man jetzt in einer Gewerkschaft arbeitet, man ja nicht unbedingt davon ausgeht, dass man auch Verbindung zur Mafia hat.
Nee, sollte man jetzt nicht unbedingt.
Nee, genau. Tatsächlich ist es so, dass eine Ex-Freundin von ihm, die Silvia Pigano, später einen kleinen Mafioso geheiratet hat und die blieben halt die ganze Zeit in Kontakt. Und am Ende sogar die Freundin von Frank Coppola geworden ist. Und hat dann, dadurch, dass sie in Kontakt geblieben sind, quasi den Kontakt zur Mafia hergestellt, weil sie selber in den Kreisen war. Genau, und der Sohn dieser Ex-Freundin, Charles Chucky O'Brien,
Chucky.
Stand Hoffa auch sehr nah. Also es war quasi ein Ziehsohn für ihn.
Ja, okay.
So, und darüber sind die dann auch in Kontakt geblieben, ne? Genau. So, warum ist das jetzt so entscheidend? Und zwar ist es so, dass Hoffa der Erste war, dem es gelungen ist, dass die Mobster sich quasi aus den Streitereien zwischen den Unternehmen und den Gewerkschaften raushalten. Also früher haben die Mafia eigentlich immer die Unternehmen unterstützt, sodass deswegen die Gewerkschaften da mit ihren ganzen Streiks immer kein Land gesehen haben und da ist alles nichts draus geworden.
Ja.
Aber in dem Fall, es geht da jetzt gerade in New York um so einen Streitkampf, ist es so, dass Hoffa 37, also ne, ein Jahr nachdem er im Amt war, Frank Coppola davon überzeugen konnte, sich daraus rauszuhalten. Und das führte dazu, dass die Teamster-Gewerkschaft den Streik gewinnen konnte und ganz viele neue Mitglieder gewonnen hat.
Ah.
So, das war das erste Mal, dass das so passiert
ist. Ein großer Erfolg für eine Gewerkschaft.
Genau. Ja, und dadurch, dass sie dann immer in Kontakt miteinander waren, also so blieb halt die Verbindung bestehen. Mhm. So, jetzt ist ja aber, wenn man so mit der Mafia...
Ein bisschen ist, problematisch.
Gesetzlich schwierig.
Sehr.
Genau. Und natürlich hat es dann an der Stelle auch die Justiz auf den Plan gerufen.
Ja.
Und zwar in diesem Fall in Form von Robert Kennedy.
Der Bruder.
Ja, aus der Kennedy-Familie, genau.
Der Bruder von JFK.
Oh, die ist ja auch groß, die Kennedy-Familie.
Ja.
Ich ignoriere das immer, wie groß die waren, aber das ist ja unfassbar, wie groß die sind.
Es ist unfassbar, wie groß die sind und dass die jetzt immer noch Verbindungen in welche Regionen haben durch irgendwelche Nachfahren und so.
Und wie viel Tragödie diese Familie aber auch erlitten hat.
Unglaublich. Ich habe eine Doku letztens mal gesehen, die ist heftig, was da passiert ist.
Robert Kennedy aber ist Ende der 50er Jahre, also wir sind jetzt schon... Gute 15 Jahre später, 20 Jahre später, ne, war sehr erfolgreich als Gewerkschaftsführer.
Er ist auch die ganze Zeit in dem Job geblieben.
Er ist auch die ganze Zeit in dem Job geblieben, ja. Also alleine, als er das hier mit den ersten Streik da für die Teamster gewinnen konnte und die vielen Mitglieder akquiriert hat, da war schon, also das war quasi okay, das ist unser Goldjunge. Der bleibt für immer hier. Auf jeden Fall ist Robert Kennedy Ende der 50er Jahre als Chefberater des ständigen Untersuchungsausschusses des Senates gegen das organisierte Verbrechen berufen worden.
Ja, okay. Ne?
Da gehört ja die Mafia mit zu. Und hat ganz viel Beweismaterial gesammelt, unter anderem auch gegen den Teamster-Präsidenten Dave Beck und an den Vizepräsident bis dahin, Jimmy Hoffa.
Okay.
Und Robert Kennedy ist ganz fest von einer Verurteilung ausgegangen.
Ah, da sind wir ein schlechtes Zeichen.
Mhm. Denn was ist passiert?
freigesprochen.
So, er sagte an der Stelle, er wäre sich so sicher, dass es zu einer Verurteilung kommen müsse, dass wenn das nicht so wäre, er vom Kapitol springen würde.
Und warum hat er das nicht gemacht? Die Politiker, ne? Die lügen immer.
Aber weißt du, was der Anwalt von Hoffa gemacht hat?
Na?
Hat ihn einen Fallschirm geschickt.
Das ist bold.
So, ja, so richtig schön in your face.
Oh, wie geil.
Genau, krass. Und zwar noch am Tage des Freispruchs.
Oh, das ist hart. Mhm. Oh, wie fies.
Aber da merkt man auch so ein bisschen, mit was für einer breiten Brust die da stehen.
Ja,
ne?
Absolut. Du kannst uns gar nichts.
Ja. So, Robert Kennedy wollte aber nicht aufgeben.
Ah.
Hat also weiter recherchiert, weiter Beweise gesammelt und hat dann 1962, also der gute Herr ist jetzt seit 26 Jahren im Amt, in Nashville, Tennessee einen zweiten Prozess angestrebt. Und zwar ging es darum, dass, also es geht um Geldwäscherei und Veruntreuung, ne? Dass Hoffa und seine Kompagnons unter den Namen ihrer Ehefrauen eine Speditionsfirma gegründet haben, die dann eigentlich aber nur der Geldwäsche diente.
Ja. Wie funktioniert Geldwäsche?
Weiß ich nicht. Also es geht ja mal darum, dass es ja dreckiges Geld, im Anführungsstrichen, das sauber werden soll, deswegen ja wortwörtlich diese Geldwäscherei.
Ja, genau.
So das Geld, das eigentlich heiß auf dem Markt ist, dann wieder in den Umlauf kommt.
Bin auch sehr unbedarft, aber es ist immer, man hört immer von hier eine Geldwäscherei und du denkst so, ja, wow, krass. Und dann so, keine Ahnung, hier, die Waschmaschine.
Ja. Genau, auf jeden Fall hat er 62 ja diesen neuen Prozess angestrebt.
Ja.
Aufgrund dieser Veruntreuung und Speditionsgeschichte. Und Hoffa war so geschickt, diesen Prozess 3 Jahre lang hinauszuzögern.
Wow.
Bis es tatsächlich zu einer Verurteilung kam. Da, unter anderem hat er zum Beispiel Geschworene bestochen.
Ah.
Das wiederum hat sich dann aber als nachteilhaft quasi erwiesen, weil das dann wieder als Beweis diente für, also wieder als Beweis diente, ne? Also
ja.
Bestechung und so mit dazugerechnet wurde. Und ist dann tatsächlich für 13 Jahre Gefängnis verurteilt worden. Aber ich finde das trotzdem, also 3 Jahre das zu verzögern, ne? Schon.
Ja, und dann hat Robert Kennedy dann den Fallschirm zurückgeschickt.
Genau. Was hat seine Gewerkschaft gemacht? Also wie würdest du als Gewerkschaft jetzt reagieren, wenn dein Präsident offensichtlich wegen Geldwäscherei und Verbindung zur Mafia angeklagt wird, den Prozess hinauszögert, weil er Geschworene besticht und dann aber zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt wird?
Es kommt drauf an, ob ich auch damit involviert bin in der ganzen Sache, oder?
Na, ich würde, was wäre deine normale Reaktion?
Meine normale Reaktion wäre, alle Verbindungen zu ihm von mir zu weisen.
Genau. Was ist in Wirklichkeit passiert? Er ist zum Präsidenten auf Lebenszeit ernannt worden. Das Gehalt wurde von $75.000 im Jahr auf $100.000 im Jahr gesteigert. Und man hat ihm noch $1.3 Millionen gewilligt, um die Anwalts- und Gerichtskosten zu begleichen.
Ja, das ist die logische Konsequenz aus einer Gefängnisstrafe, zu der man verurteilt wird.
Mhm.
Hier hast du Lebenssicherheit im finanziellen und beruflichen Bereich.
Was er aber immerhin gemacht hat, ist tatsächlich die Gefängnisstrafe anzutreten.
Das ist ja nett.
Ja, ne?
So schön.
Hat es nicht verweigert? Ja, ist jetzt ein bisschen gemein, wenn ich frage, was du glaubst, was dann passiert ist.
Er wurde, warte mal, wann ist er verschwunden?
75,
also es ist noch, warte mal, 62 hat Kennedy angestrebt, also 65 wurde er verurteilt?
Ja, und am 65 ging der Prozess dann los.
Ja.
Und 67 ist er verurteilt worden.
Also dann noch 8 Jahre, bis er dann verschwunden ist. Er hat die Freiheitsstrafe angestrebt und dann hat er versucht auszubrechen.
Und dann?
Und dann hat er es geschafft.
Und dann?
Und dann ist er verschwunden, weil die Flucht nämlich 8 Jahre gedauert hat. So wie bei Shawshank Redemption.
Ich wollte gerade sagen, dass du jetzt gleich sagst Prison Break.
Nein, Prison Break nicht. Bei hier, die Verurteilten mit Morgan Freeman und Tim Robbins.
Okay.
Einer der großartigsten Filme. Wirklich, wirklich, wirklich gut. Der ist wirklich gut.
Ich glaube dir das.
Wirklich.
Ich glaube dir das wirklich.
Wirklich.
Und deine Theorie ist wirklich falsch.
Ich wollte davon ablenken, dass es eventuell falsch ist.
Ja, also offensichtlich ist Hoffa ja schon mit Glück gesegnet.
Ja.
Sieht man ja auch an dieser Präsident auf Lebenszeit-Geschichte und so.
Glück im Rahmen.
Also klar, das war nur eine Ernennung, ne? Also er ist jetzt nicht der Präsident geblieben, das muss natürlich ein anderer machen, wenn er dann im Gefängnis sitzt. Geht's ja nicht anders, ne? Aber es war
auf Papier schon, auf jeden Fall.
Also man sieht ja die Intention, die dahinter steckt, ne? Nee, was ist eigentlich passiert? Im Dezember 71 ist Hoffa von Nixon freigelassen worden auf Bewährung. Denn so wird gemunkelt, dass die Mafia und der Teamster Chef Frank Fitzsimmons zu der Zeit den Wahlkampf von Nixon stark finanziell unterstützt haben.
Oh, oh.
Und dann es zur Bewährungsstrafe kam.
Möchte man ja nicht sagen, dass es überall kausale Zusammenhänge gibt oder so.
Aber vielleicht in diesem Fall. Naja, Frank Fitzsimmons als Teamster-Chef hat aber Hoffer nur geholfen unter der Aussage, dass Hoffer die nächsten 10 Jahre dann auch die Füße stillhält, weil er natürlich gerne, also nicht so gerne wollte, dass er wieder gleich an seinem Stuhl gesägt wird. Was hat Hoffer gemacht? Hat natürlich gleich angefangen, an seinem Stuhl zu sägen.
Weißt du, es ist ein Hund, der gebissen hat. Und von dem man weiß, dass er noch nicht von dieser Art und Weise loslassen konnte bisher. Also noch nicht irgendwie anders erzogen wurde. Dann zu sagen, komm mal her, lass mich dich mal wieder den Kopf streicheln. Und dann sich wundern, dass man gebissen wird. Ach, also, naja, gut. Wie sind die alle so reich geworden? Wie haben die so viel Erfolg gehabt, wenn die in solchen Momenten so hohl sind?
Ich kann dir nur sagen, dass Hoffer, wie gesagt, sofort wieder anstrebte, zurück in sein Präsidentenamt aufgenommen zu werden.
Das überrascht mich jetzt total.
Hat sich bei seinem Stammlokal 299 in Detroit gleich wieder gemeldet. Ne? Die waren ja alle für ihn.
Ja.
Und hat sich dann gleich versucht, wieder Rückhalt zu holen. Einziges Problem ist natürlich, dass aufgrund der Tatsache, dass er jetzt ja ein paar Jahre doch im Gefängnis gesessen hat, sich ein bisschen die Machtverhältnisse verschoben haben. Und zum Beispiel sein Ziehsohn Chucky O'Brien, von dem habe ich ja gerade schon erzählt, oder auch sein ehemaliger Leibwächter, jetzt für Fitzsimmons arbeiten.
Ja, okay.
So, und ebenfalls wichtige Kontaktpersonen aufgrund der Geschichte, dass es ja immer diese Verbindung zwischen Gewerkschaft und Mafia gab, unter Umständen auch ermordet worden sind und dann natürlich nicht mehr zur Verfügung standen. So, es kam also zu einem heftigen Machtkampf, wo, richtig geraten, Autobomben eingesetzt worden sind. Genau, also es ging heiß her, ne, und er wollte unbedingt wieder auf diesen Präsidentenposten zurück und hat sich dann versucht, natürlich auch den Rückhalt der Mafia wieder zu sichern.
Ja. So. Ist das alles Spekulation oder ist es bewiesen?
Also das ist jetzt Tatsache also das ist quasi autobiografisch, was du jetzt gerade erzählt hast.
Gut, alles klar, weil es gibt ja manchmal auch Geschichten, wo man sagt, von wegen man vermutet oder es wird angenommen oder so, weil man es aus juristischen Gründen nicht so sagen darf.
Ja, aber das spekulativ werden wir jetzt gleich in Bezug auf sein.
Verschwinden.
Ja, warte, genau. Also bis dahin war alles autobiografisch und jetzt kommen wir zu dem Mysterium, was mit ihm passiert ist.
Hoffer.
Genau. Wir schreiben den 30. Juli 1975. Du hast gerade schon richtig gesagt, Hoffer ist 62 Jahre alt und er hat eine Verabredung. Genau, und zwar ist es so, dass Hoffer, weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Macho's Red Fox, das ist ein Restaurant, in Bloomfield Hills, nördlich von Detroit, Stammgast war und er seiner Frau erzählt hat.
Oh, so fangen die schlimmsten Geschichten an.
Dass er am 30. Juli gegen 16 Uhr seinen Gewerkschaftskollegen Antonio, genannt Tony Pro, Provenziano und den Mafia-Boss Antonio,
oh mein,
ja, Giacalone treffen wollte. Genau, aber der eine ist Tony, der eine ist Anthony.
Ja, also Tony.
Ne? Müssen sie aber mal kurz durcheinander.
Tony Pro und Anthony.
Genau, also der eine Gewerkschaftskollege, der andere Mafia-Boss.
Okay.
Genau, er war mit denen für 16 Uhr verabredet in dem Lokal. Und hat das seiner Frau erzählt und er war nie wieder gesehen. Was ist passiert?
Muss ich jetzt spekulieren?
Darfst du, wenn du möchtest.
Also was war Tony Gewerkschaftskollege?
Der eine Tony war Gewerkschaftskollege,
Anthony,
ja.
Also Tony Pro war der Kollege und Anthony war der Mafia-Boss.
Ja.
Gut. Also, wenn man sich jetzt, also gehen wir mal davon aus, dass er tatsächlich dorthin gegangen ist. Und dann wäre die Frage, ob die Mafia wollte, dass er verschwindet und ihn hat verschwinden lassen, weil die vielleicht ganz glücklich waren mit dem anderen Präsidenten und gesagt haben, so okay, das ist jetzt eine Konkurrenz, die da ist, das ist ungünstig, weil wir das in einer Hand halten wollen und diese eine Hand können wir viel besser kontrollieren als Hoffer, der seine eigene Agenda vielleicht hat und dementsprechend, schwupps, weg ist er. Tony Pro ist nicht verschwunden, vielleicht ist Tony Pro da nie aufgetaucht. Oder die haben beide miteinander gearbeitet und haben gesagt, so ja, der Tony Pro hat auch gesagt, von wegen, der wird uns unbequem. Der muss weg. Also wenn die beiden jetzt, die haben gesagt, so alles klar, wir treffen uns mit ihm und dann lassen wir ihn verschwinden.
Ja, ich mag deine Gedankengänge sehr. Du hast ja auch gerade sowas von gesagt. Ah, die waren vielleicht gar nicht da.
Der Tony Pro?
Ja.
Vielleicht war der auch nicht da. Vielleicht ist er, also, ne, vielleicht wurde Hoffer nur gesagt, dass Tony Pro kommt und kam gar nicht. Der war gar nicht eingeladen. Nur damit, weil es fühlt sich eben, also jetzt in meinem Kopf, sicherer an, wenn man das Gefühl hat, man trifft sich zu dritt, als wenn man sich zu zweit trifft. Weil wenn ich mich jetzt mit zwei Leuten treffe, gehe ich nicht davon aus, dass einer vor dem anderen mich umbringt oder mich verschwinden lässt. Weil ich habe ja zwei Leute, einen Zeugen immer dabei.
Ja, genau.
Schmeiß weg.
dieses wunderbare Konstrukt dieser Spielesammlung, die ich
hier habe. Unser Mikrofonständer.
Ja.
Ja, also das ist so mein Gedanke, dass es so ein Vorbehalt war.
Ja, also es sind natürlich...
Vorwand, so heißt es, nicht Vorbehalt.
Vorwand. Es sind natürlich alle Leute befragt worden. Ne? Seine Frau hat ihn ja als vermisste Person gemeldet.
Weiß sie wann?
Erzählt. Oh nee, das weiß ich tatsächlich nicht.
Wie lange das gedauert hat, bis sie gesagt hat, so, oh, da irgendwas stimmt da nicht, er ist weg.
Ich glaube, dass das gar nicht so lange gedauert hat, weil das sehr spezifische Zeitangaben in seinem Fall sind.
Ja.
Also es ist ja tatsächlich, er hat, was hat er ihr gesagt? 16 Uhr und er wollte 2-3 Stunden später schon wieder zu Hause sein und ist dann nicht aufgetaucht.
Okay. Und dann ist sie so, wusste seine Frau von seinen Machenschaften?
Ich würde fast davon ausgehen. Also es ließ
sich nicht so... Weil auch unter seinem Namen diese Firma, unter ihrem Namen diese Firma gegründet wurde.
Ja, und sie wusste ja auch, mit wem er sich trifft. Also, dass es einmal ein Gewerkschaftskollege ist und einmal der Mafia-Boss.
Ja, okay.
So. Das hat sie natürlich dann auch so erzählt, dass sie, dass er sich einmal mit Toni und mit Anthony treffen wollte. Und die beiden haben aber gesagt, dass das gar nicht stimmt, also dass dieses Treffen gar nicht vereinbart wurde. Und beide haben auch wasserdichte Alibis für den Zeitpunkt.
Oh, also jemand ganz anderes hat gesagt, hier ist Anthony, komm mal vorbei. Tony Pro auch dabei oder andersrum.
Ja, also der Mafia-Boss ist angeblich in einem Sportstudio zu der Zeit gesehen worden. Und Tony Pro, also der Gewerkschaftskollege, der hat mit Freunden Karten in New Jersey gespielt.
Karten in New Jersey? Von Michigan aus?
Ja.
Ist der nur zum Kartenspielen nach New Jersey gefahren?
Ja, ich finde es übrigens gut, dass du genau diesen Gedankengang hast. Das ist wichtig für später.
Ich fahre mal kurz nach New Jersey. Ich wollte diese Karten spielen.
Von Detroit. Ist ja gleich um die Ecke.
Ja, genau. Okay.
Ja, jetzt ist ein bisschen die Frage, was ist passiert. Also, ich hatte ja gerade eben schon gesagt, Hoffer war ja Stammgast in dem Restaurant.
Mhm.
Und von dem Parkplatz aus hat er gab es eine Telefonzelle, von der aus hat er nochmal 2 Gespräche geführt. Er hat einmal seinen Freund Louis angerufen, der einen Limousinenservice am Flughafen hat und Bescheid gesagt hätte, wenn der Mafia-Boss angekommen wäre, weil er dann diesen Limousinenservice genutzt hätte.
Ja.
Weil die kennen sich ja alle untereinander und so und dann nimmst du ja das, was du kennst.
Ja, genau.
Und das ist das erste Telefonat, das er geführt hatte. Und genau, dann hat er noch ja mal mit seiner Frau gesprochen und gesagt, so hier, ne, wie sieht's aus? Das zweite Telefonat kann ich dir gerade nicht sagen, weil ich das nicht richtig rausgesucht habe, wo es ist. Da habe ich meine Quelle aus Versehen gekürzt und erinnere das jetzt auch nicht mehr.
Hoppla.
Aber ist nicht so schlimm. Es ist auf jeden Fall so, dass er auf dem Parkplatz gewartet hat.
Mhm.
Und da haben ihn auch noch Zeugen gesehen. Und Zeugen haben dann gesehen, wie er in ein Auto eingestiegen ist, in dem es mehrere Insassen gab und dass er sich nach vorne gebeugt hat, um sich mit dem Fahrer zu unterhalten. Und Hoffer ist dann aber offensichtlich das Auto dann losgefahren, an einen anderen Ort gebracht worden.
Also das letzte Mal, dass er gesehen wurde, als er in dieses Auto eingestiegen wurde.
Auf dem Parkplatz, genau. Und dann...
Dann wurde er weggefahren. Kenne ich die Geschichte schon? Gab es die in irgendeinem... Irgendwie kommt mir die Story bekannt vor.
Ich weiß auch warum.
Okay. Weird. Okay, egal.
Ja, sie war natürlich auch schon mal bei BuzzFeed.
Oh! Guck mal.
Aber du erinnerst dich aber an nichts, deswegen kann ich die Folgen hier für dich und unsere Hörer nochmal immer aus der Schublade ziehen.
Wie geil.
Naja, ich war halt inspiriert davon, wie gesagt, dass wir ja über die Mobster schon geredet hatten in der Valentinsfolge.
Ja.
Und dachte so, da gibt es ja noch mehr. Ich wollte eigentlich einen anderen Mordfall raussuchen in der Recherche. Den hebe ich mir jetzt aber für später auf. Den gibt es dann irgendwann nochmal zu hören.
Noch ein Teaser.
Hatte dann schon, ja... Voller Teaser hier und hatte dann schon mit Hoffer angefangen in der Recherche und so, ach komm, dann ziehst du es durch und es passt ja irgendwie auch ganz gut, wenn wir diese Mobster-Geschichten irgendwie ganz spannend finden.
Ja, müssen wir einen Teaser-Counter machen bei dir. Ja, okay, also das halt jetzt gerade dieses ins Auto einsteigen.
In der Parkplatz, ne?
Rang a bell.
Ja.
Gut, also, aber die Zeugen, die da waren, die sagen, dass sie ihn gesehen haben, die haben aber die anderen nicht gesehen.
Die haben die Insassen nicht erkannt.
Nee. Aber die haben auch Anthony und Tony Pro nicht gesehen. Die haben nicht gesagt, die waren da irgendwo. Also das war vielleicht irgendwie ein Setup.
So, jetzt haben wir Juli, jetzt haben wir eine Woche später, 8. August. Der Wagen, mit dem er weggebracht wurde, ist ein Pontiac gewesen. Und den hat man jetzt untersucht, weil man ihn gefunden hat.
Oh.
Und hat Fingerabdrücke gefunden. Mit Fingerabdrücken von Chucky O'Brien.
Oh, nein! Chucky! Oh oh. Ja, hier, Chucky hat doch jetzt für den anderen gearbeitet. Aha, aha, aha. Der Kreis schließt sich. Ich glaube da, ne? Das Sägen am Stuhl hat nicht funktioniert. Oh, oh.
Ich nicke und schüttle den Kopf, entsprechend zu dem, was Chrissy hier gerade sagt.
Okay. Dann haben sie Chucky gefragt. Und Chucky hat sich als Mörderpuppe herausgestellt.
Ja, also tatsächlich ist es so, da gibt es viele Spekulationen drüber, warum das irgendwie so gewesen ist. Man hat das übrigens rausgefunden, weil der offensichtlich in einer freundschaftlichen Beziehung zu dem Sohn von Anthony, dem Mafia-Boss, stand. Mhm. War da Joe. Und von dem hatte der sich mal ein Auto geliehen und dadurch hat man die Kleidung von dem gefunden und man konnte dann auch den Geruch von ihm nachweisen in dem Auto und so und hat deswegen auch die Fingerabdrücke gefunden.
Okay.
Es ist tatsächlich so, dass die Mafia das ganz gerne macht, Leute zu benutzen, die das Opfer kennt. Und offensichtlich, du hast es gerade richtig erkannt, O'Brien spielt irgendwie so eine Schlüsselfigur in diesem Fall, um ihn zu lösen. Aber es ist auch oft so, dass die Mafia das so macht, vertraute Personen als Lockvogel einzusetzen, ohne dass die das auch wissen.
Ja.
Weißt du, wenn er da jetzt sowieso mit denen gearbeitet hat, und ich habe ja gerade schon gesagt, der ist ja jetzt auch von Fitzsimmons, also der ist ja mit der Gewerkschaft da zu tun, wenn dann sagen, ja hier, wir wollen den einmal abholen, weil wir bringen den an einen anderen Ort, dann sitzt er da drinnen, weil er denkt, okay, wir holen den einfach ab und alles ist gut.
Ja.
Und der denkt sich, ach hier, komm, das ist doch Chucky, der gute Junge, ich setze mich da ins Auto, wenn der mit dabei ist, dann kann das hier nicht problematisch sein.
Ja klar, natürlich, dann logisch, dass man dann, ich würde auch in ein Auto einsteigen mit Leuten, die ich kenne.
Eben drum.
Da erwartet man ja nichts Böses.
Genau. In dem Auto wurden zusätzlich Haare und Blut gefunden, die man aber 1975 noch nicht Hoffa zuordnen konnte.
Aber später, durch DNA.
Du. 2001 nämlich.
Wow.
Genau. Sodass man dadurch dann auch eindeutig nachweisen konnte, dass offensichtlich Hoffa auch in dem Auto gesessen hat. Bisher haben wir ja nur die Fingerabdrücke von O'Brien gefunden, aber jetzt kann DNA-Technik auch nachweisen, dass Hoffa offensichtlich mit in dem Auto gesessen hat.
Und das Blut war auch seins.
Das Blut war seins und die Haare waren seins.
Und da sollte man doch mal wirklich fragen, warum ist da Blut von ihm in dem Auto? Also ich meine, das ist ja mal ein eindeutiges Zeichen, da war irgendwo eine offene Wunde.
Zusätzlich kommt noch hinzu, dass O'Brien natürlich immer mehrfach befragt wurde in den letzten Jahren und Jahrzehnten, muss man schon fast sagen, und sein Alibi durchaus etwas löchrig ist.
Oh je, löchrig.
Weiter konnte man aber bisher noch nichts finden.
Lebt der O'Brien noch?
Ja, der lebt tatsächlich noch.
Oh.
So, jetzt gibt's verschiedene Spekulationen über das Ganze, was jetzt passiert ist, ne?
Ja.
Also wir wissen, offensichtlich sind Blut und Haare gefunden worden. Das spricht dafür, dass es sich hier um einen Mordfall handelt.
Mhm. Auf jeden Fall ein Verbrechen.
Genau. Und es sind im Laufe der letzten Jahrzehnte immer mal verschiedene hervorgetreten, die dann im Gefängnis waren. Es gibt auch einen, das ist so ein bisschen so eine Catch-Me-If-You-Can-Geschichte, dass der mal mit so einem Sheriff telefoniert hat.
Ja.
Und der Sheriff hat dann ein Buch veröffentlicht über seine Taten und hat dann auch, dann hat er so ein bisschen ausgepackt und auch erzählt, ja, wir waren dann dabei, als wir den Hoffa ermordet haben. Also angeblich ist es so, dass er zu einem Haus gefahren wurde mit dem Auto und in dem Haus selbst sollen Auftragskiller auf ihn gewartet haben, um ihn dann halt zu töten. Chucky O'Brien, das jetzt wusste oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, das wissen wir alles nicht. Und er dann in diesem Haus umgebracht wurde, was dann aber mit der Leiche passiert ist, weiß man nicht.
Also wurde nur gesagt, ja, er ist tot.
Man konnte es auch nicht eindeutig nachweisen, ob es die jetzt auch tatsächlich sind, weil die entweder zum Teil im Gefängnis saßen oder nicht geredet haben, keine Aussage machen konnten, die Aussagen sich widersprochen haben oder ermordet worden sind in der Zwischenzeit.
Ja, also es ist, ich glaube, bei bestimmten Gruppen oder bestimmten Situationen aus irgendwo die Wahrheit herauszufinden, ist, glaube ich, schier unmöglich, weil jeder was anderes sagt oder nichts sagt oder nichts mehr sagen kann.
Genau. Also die Aussage, die für am glaubwürdigsten gerade gehalten wird, ist die von Ralph Picardo. Ralph Picardo war ein Mitglied der Teamster und hat für Tony Pro als Fahrer gearbeitet. Und der hat später eine Aussage getätigt, dass er Hoffa abgeholt hat von dem Restaurant und in ein nahegelegenes Haus gebracht hat, wo Freunde, also die Auftragskiller, halt auf ihn gewartet haben. Das wären unter anderem zum Beispiel Thomas Andretta, Salvatore und Gabriel. Ich bleibe jetzt mal bei den Vornamen, weil ich den Nachnamen nicht richtig aussprechen kann. Genau, die hätten da alle auf ihn gelauert, auf den Hoffa, und hätten ihn dann ermordet. Die Aussage von dem Ralph Picardo hält die Polizei gegenwärtig für die am wahrscheinlichsten und auch am glaubhaftesten, weil der Mafia-Boss Antonio am selben Tag ja auch, also auch in New Jersey war, neben Tony Pro, der ja auch die Karten gespielt hat in New Jersey.
Ja.
Und die offensichtlich dann da was mit zu tun hatten, mit und am Wickel waren. So, genau. Viele Leute konnten aber unter anderem nicht mehr befragt werden, weil sie auch in diversen Kriminalfällen erschossen worden sind und halt
also nicht mehr zur Verfügung
nicht mehr zur Verfügung stehen.
Ei,
genau.
Ei.
Was jetzt da also genau mit diesem Restaurant passiert ist, weiß man alles nicht so genau. Ne? Ja. Es ist alles rein spekulativ. Das Einzige, was man wirklich weiß, ist, Hoffa ist halt in das Auto eingestiegen und das ist dann davon gefahren. Und danach ist alles.
Und man weiß nicht, wer wirklich drin saß und wohin die gefahren sind und was damit eben passiert ist. Man weiß nur Blut und Haar.
Ja, und also man weiß definitiv Chucky O'Brien und man weiß definitiv Hoffa. Also die beiden Leute sind in dem Wagen gewesen.
Ja.
Das kann man definitiv nachweisen. Aber man weiß nicht, was danach passiert ist. Also nicht, wie er umgebracht wurde, wer ihn umgebracht hat, ob er umgebracht wurde, wo die Leiche ist. Das ist halt alles unklar. Das ist alles Hörensagen.
Ah, krass.
Ja. Wie gesagt, es wird halt für glaubhaft gehalten, aber man kann es nichts nachweisen. Jetzt ist die Frage ja natürlich, wir gehen jetzt alle davon aus, dass er tot ist. Er ist ja auch 82 für tot erklärt worden, aufgrund der Beweise, dass man Blut und Haare gefunden hat. Also Haare ist ja nicht ungewöhnlich, man verliert ja auch mal was, ne?
Ja.
Aber Blut ist halt immer so eine Geschichte. Gesagt,
also bei dem Blut, da würde ich sagen, da muss irgendwas offen sein.
Ja, im Auto, ich gehe mal nicht davon aus, dass er jetzt Nasenbluten gekriegt hat. Das ist halt sowas.
Ich weiß ja nicht, wie viel Blut die gefunden haben.
Ich glaube nicht, dass du viel Blut brauchst. Bei 2001, da brauchte man noch mehr als jetzt. So, was glaubst du denn jetzt, was mit der Leiche passiert ist?
Ist verschwunden.
Ja, aber jetzt ist es ein Mafia-Mord gewesen. So, was glaubst du, was mit der Leiche passiert
ist? Also, was ich glaube, folgendes. Der ist in das Haus gegangen und da hat er einen über den Schädel gekriegt. Und dann wurde er auf einen Stuhl gesetzt und dann wurden seine Füße und die Beine des Stuhls mit Beton ausgestattet und dann ist er in irgendein Gewässer reingeschmissen worden. Ist Detroit beim Lake Michigan? Keine Ahnung.
Das weiß ich nicht.
Auf jeden Fall in ein Gewässer. So ganz traditionell, was man aus diesen merkwürdigen Mafia-Filmen kennt. Nicht merkwürdig, aus diesen Mafia-Filmen kennt. Mit Betonfüße ab ins Wasser. Tschüss.
Du bist dicht dran.
Okay.
Ich erzähle dir jetzt erstmal die vier vorherrschenden Theorien, die es jetzt so gibt.
Ja.
Also die erste Variante, über die die Polizei nachdenkt, ist, dass die Leiche von Hoffa in einer Öltonne entsorgt wurde.
Aha.
Also sie wurde reingestopft. Und dann wurde die Öltonne in eine Schrottverwertungsanlage von Ford gebracht in Detroit und dann platt gemacht. Also in eine Schrottpresse rein.
Ja.
So, das ist eine Theorie.
Möglich ist es.
Zweite Theorie. Geht davon aus, dass die Leiche in einer Fettverarbeitungsfabrik entsorgt wurde.
Aha.
Denn als man diesen Betrieb untersuchen wollte, ist dieser unter mysteriösen Umständen abgebrannt.
Oh. Oh. Naja, man weiß ja nicht unbedingt, ob die nicht vielleicht auch anderen Dreck am Stecken hatten, ne? Also es muss ja nicht unbedingt, weißt du, so, oh Gott, die kommen hierher, jetzt finden die das heraus, obwohl die da deswegen hier sind. Kann ja auch mal sein.
Kann auch mal sein.
Also gerade wenn das um diesen ganzen Zirkel geht, über den wir gerade reden, muss jetzt nicht Hoffa gewesen sein, kann auch andere.
Dritte Theorie.
Ja.
Sein Zellengenosse, er war ja noch 4 Jahre im Gefängnis, nicht vergessen, hat behauptet, man hat mit ihm geredet offensichtlich, dass Hoffa in kleine Stücke zerteilt worden ist und im Sumpf von Florida versenkt wurde.
Oh, sind die da über New Jersey lang?
Von Michigan aus.
Na, von Michigan nach New Jersey und dann runter nach Florida.
Ja, das ist die dritte Theorie.
Dann sind die nicht zum Kartenspielen, sondern zum Schmutzverteilen.
Vierte Theorie ist, dass Hoffas Leiche zerstückelt wurde und mit Fertigbeton vermischt wurde. Hast du dein Beton?
Ja, da ist mein Beton.
Und dann unter der Tribüne im Giants Stadium in New Jersey einbetoniert wurde.
Und da haben wir wieder New Jersey.
Da haben wir wieder New Jersey. Übrigens, das ist aber schon widerlegt worden. Okay. Es gab eine, was sind das noch, Ghostbusters? Gibt das so eine Sendung?
Mythbuster,
genau. Ja. Die haben das gescannt.
Ah, okay.
Die Tribüne und haben da nichts drin gefunden. Also das ist quasi jetzt auch schon widerlegt, die Theorie.
Ja, okay.
Immerhin. Es spricht aber viel für die Öltonne, weil unter anderem Chucky O'Brien auch das angegeben hat in seiner Aussage, dass das wohl so war. Also der hat schon ein bisschen was dann auch noch erzählt. Immer mal wieder, weil als dann die Fingerabdrücke und so, Schlinge zieht sich zu um den Hals, dann hat er auch ein bisschen mehr erzählt, was das Ganze angeht. Aber wie gesagt, war wohl selber nicht am Mord beteiligt. Jetzt ist es so, aktuellste Entwicklung, November 2021, deswegen aktueller geht es gerade nicht. Und an der Stelle auch noch neu. Gibt es jemanden, der in einer Schrottverwertungsanlage in New Jersey, und da sind wir wieder, behauptet hätte, dass man Hoffa in eine Öltonne tatsächlich reingepackt hat und diese dann unter einer Brücke im Wasser versenkt hat.
Oh, Wasser versenkt.
Ja, wo sie angeblich alle Leichen immer entsorgt haben von der Mafia. Das war so eine quasi Leichendeponie.
Warte mal, da haben die dann von Michigan nach New Jersey gebracht, um die da dann zu entsorgen?
Na, das finde ich auch ehrlich gesagt das allergrößte Problem an diesen ganzen Theorien, dass die alle davon ausgehen, dass er irgendwie in New Jersey entsorgt wurde. Genau,
Vielleicht wurde er ja da auch erledigt.
Weiß man nicht so genau, weil die beiden Anthonys halt in New Jersey waren, ne?
Ja, genau. Also sie versuchen, diese kausale Verbindung herzustellen.
Ja, genau. Sodass er dann angeblich in New Jersey entsorgt worden sein soll. Aber ich finde ehrlich gesagt auch den Weg, also er ist ja in Michigan, das ist ja nachgewiesen, ins Auto eingestiegen.
Ja.
Und wenn sie ihn in der Nähe von Michigan umgebracht haben, warum sollten sie ihn dann noch ganz bis New Jersey fahren? Ich weiß nicht, ob das sowas zu tun hat, guck dir mal die Leiche an, wir haben ihn wirklich umgebracht und dann war er gerade da und lassen sie, ach komm, dann versenken wir ihn jetzt auch hier.
Also Detroit und nach New Jersey musst du durch Ohio, Pennsylvania durch und Pennsylvania durch, um bis überhaupt nach New Jersey zu kommen. Das ist voll die lange Strecke. wenn du mit dem Auto hinfährst.
Ja, und das ist das, was für mich irgendwie keinen Sinn macht. Also es ist so, die Quelle, die das zeigt, und ich habe mir dazu in der Recherche auch den Nachrichtenclip angeguckt. Ja. Also es ist in den News gewesen in den USA.
Ja.
Weil die ja immer noch mal wieder nach Jimmy Hoffa und der Leiche suchen. Ist übrigens ein riesen Medienzirkus, ne?
Ja.
Also der Fall hat seit 2000, also in den letzten 20 Jahren, so an Beliebtheit, in Anführungsstrichen jetzt, gewonnen, dass das immer medial total begleitet wird, wenn es irgendeine neue Hypothese auf, in Bezug auf seine Leiche gibt.
Ja.
Es gibt auch einen ehemaligen, ich finde es halt auch da voll weit, ne?
Und da ist New Jersey.
Also ja, es ist so weit.
Wüsste ich nicht, warum.
Und es hat halt einer auch mal gesagt, war auch ein kleiner Mafioso, also nicht weiter bedeutend für die Mafia insgesamt, aber gehörte mit ins Kartell, der gesagt hätte, dass Hoffa zum Beispiel auf einer entlegenen Farm entsorgt worden ist, unter der Scheune.
Ja.
Und hat man eine Scheune drauf gebaut. Und das war 2006 war das nämlich so. Das ist in Michigan, das ist so ein ehemaliger Pferdehof gewesen, durchsucht wurde. Und das ist gleich von vornherein medial total groß begleitet worden, weil man das auch als realistisch eingeschätzt hat, dass das sein kann, weil die Ranch 1975, als Hoffa verschwunden ist, einem gehörte, der zur Mafia gehörte.
Ah, okay.
So. Ja. Deswegen hat man das als glaubhaft eingeschätzt. Man hat nichts gefunden,
aber
das ist gleich von vornherein medial begleitet worden. Genauso wie jetzt das. Das war der Sohn des Arbeiters, der da in dieser Entsorgungsfirma gearbeitet hat in New Jersey. Und der hat auf seinem Totenbett im März 2020 diese Geschichte erzählt, dass die Hoffa da entsorgt haben. Und daraufhin hat sich dann die Polizei im November 2021, also jetzt vor knapp einem halben Jahr, dazu entschlossen, das Ganze nochmal zu durchsuchen. Es sind auch noch offiziell keine Beschlüsse bekannt gegeben worden.
Keine Befunde oder
genau, also das ist immer noch in Untersuchung. Aber ich finde das auch so unwahrscheinlich mit dem... Also ich hätte diese Ranch in Michigan für wahrscheinlicher gefunden als diese Entsorgungsdeponie in New Jersey.
Ja, vor allen Dingen, weil du jetzt gerade auch sagtest, dass das angeblich ein Ort war, wo die immer alle Leichen weggescharrt haben. Es gibt doch viel einfachere Methoden, eine Leiche zu entsorgen, als die 9 Stunden irgendwo hinzufahren. Weil ich gehe mal davon aus, dass sie nicht mit dem Flugzeug geflogen sind.
Davon gehe ich jetzt auch mal aus.
Dass die da mit dem Auto 9 Stunden irgendwo mit einer Leiche im Auto hinfahren, um zu sagen, ja, da wird kein... Okay, es ist natürlich zu sagen, dann da wird eine Leiche irgendwo in New Jersey gefunden. Die Verbindung zu Michigan wird wahrscheinlich nicht hergestellt.
Ja gut, wiederum, das macht auch Sinn.
Es
ne?
ist natürlich dann zu sagen, weil das ist eine Sache, die ich, wenn es um Mordfälle geht, da denke ich mir immer, ohne jetzt Tipps zu geben, warum so nah beim eigenen Wohnort?
Ja, aber dann wiederum...
Leichen zu verstecken.
Möchte ich die Frage in den Raum werfen, warum die Leiche da entsorgen, wo die Auftraggeber offensichtlich mit diesem Ort in Verbindung gebracht werden können.
Ja, okay, das ist natürlich wieder die nächste Frage, das stimmt. Weil sie zum Kartenspielen da waren.
Ja, also der eine ist ja definitiv zum Kartenspielen da gewesen und der andere soll angeblich ja auch da gewesen sein.
Ja, aber diese Geschichte, mit dass er nach New Jersey mitgebracht wurde sozusagen, der Körper, die wurde doch erst später spekuliert, oder? Oder wurde das in dem Moment direkt spekuliert?
Nee, genau. Also eine der Theorien, die ja widerlegt wurde, ist das Giants Stadium in New Jersey.
Ja.
Das ist halt spekuliert worden.
Aber
also New Jersey war schon mit in der Spekulation drin und von vornherein.
Ja, okay.
Ja, ich finde halt den Weg unfassbar weit. Also wenn ich eine Leiche an der Hand hätte,
was will ich haben? Das ist jetzt auch ein interessantes Feld, in dem das wir uns begeben. Was würde ich mit einer Leiche tun?
Wenn ich diese Leiche an der Hand hätte, dann würde ich das Ding auch loswerden. Da gehe ich doch nicht das Risiko ein, unter Umständen auch noch von der Polizei angehalten zu werden in der ganzen Zeit und fahre 9 Stunden mit dem Auto quer durch das
Aber
Land.
Aber wie oft wirst du von der Polizei angehalten? Vor allem in Deutschland auch wieder was anderes. Vor allem, wenn wir in Deutschland 9 Stunden irgendwo hinfahren, sind wir bei großer Wahrscheinlichkeit schon im Ausland.
Ja, das stimmt. Oder einmal quer oder in München.
Ja, genau. Also deswegen, wenn ich bedenke, wie oft ich von angehalten werde und wie oft es dann womöglich passiert, dass jemand in meinen Kofferraum gucken will, abgesehen davon, dass keine Leiche in meinem Kofferraum passt.
Ja.
Ne, aber das passiert halt so wenig, dass ich sagen würde, so, dann würde ich das Risiko wahrscheinlich, wenn ich dann schon das Risiko eingegangen bin, dass ich eine Leiche an der Hand habe, dann würde ich das Risiko wahrscheinlich auch noch eingehen.
Na, die Frage ist ja jetzt auch an der Stelle, offensichtlich ist es für dich ja auch so ein bisschen täglich Brot. Wenn der da auch schon so erzählt, ja, das ist auch unsere Standardentsorgungsgeschichte gewesen, dann ist halt klar quasi für die Cosa Nostra, egal, wen wir jetzt umbringen, den entsorgen wir da.
Ja, also ich meine, für uns wäre das wahrscheinlich, dann wären wir, wenn weitaus emotionaler, wenn so eine Situation auftaucht. Ich glaube nicht, dass ich hoffe nicht, dass du ein Mensch bist, der so völlig kalkuliert plötzlich eine Leiche an der Hand hat. Ich wollte dann jetzt eigentlich auch los. Nee, das stimmt. Das ist, weil die sind ja organisiertes Verbrechen ist
genau.
Das Thema bei denen.
Ja.
Ja, dass die da ganz anders mit umgehen.
Ja,
spannend.
Goodie.
Ja, großartig. Danke für die Auffrischung der Kenntnisse.
Sehr gerne, sehr gerne.
Ich finde das immer, das ist so krass, weil das so komplex ist mit Mafia und so.
Das war's für heute.
Ja.
Wir hoffen, dass ihr auch folgen konntet.
Genau, und wenn nicht, schade. Hört es uns euch einfach nochmal an.
Oder folgt uns auf Instagram.
Da sind wir auch zu hören, zu sehen und zu hören manchmal.
Manchmal auch zu hören.
Ich kriege das nicht zusammen.
Das war eine tolle Überleitung, oder?
Ja, ich liebe es. Wir sind auf Instagram zu finden und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Bei einer neuen Folge von Enigma.